Willkommen zu Recent Turn News am 22. Februar 2023. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind auf Sendung für rund 60 bis 90 Minuten. Leute sagen uns immer wieder, sie möchten auch mal Privates hören. Also sie möchten jetzt nicht nur die ganzen Sachthemen, ja, sondern möchten wissen, was ist eigentlich mit dir, was ist mit deiner Familie und so weiter und so fort. Und ich habe ja auch immer so einen Punkt daraus gemacht, dass ich halt meine Ideale oder meine Überzeugungen auch lebe. Ja, das heißt, ich bin jetzt nicht so der typische Libertär-Aktivist, der da jetzt irgendwie die ganze Zeit rumruft, irgendwie was mit Mises und Hayek und halt immer so Slogans drischt. Aber ich bin Unternehmer seit vielen, vielen Jahren mit all den verbundenen Nachteilen, mit all dem Risiko, mit all dem Stress. Und bin da in der Firma auch natürlich unabhängig gewesen. Ja, das heißt, ich kriege da kein komisches Geld von Degussa, ich kriege da kein komisches Geld von irgendeinem spendablen Millionär oder Milliardär oder irgendwelche komischen Seilschaften, die es da leider gibt, sondern das ist halt, baut alles auf halt der Eigenleistung und halt unternehmerischen Aufwand. Das heißt, ich bin verantwortlich für halt alles Mögliche, ich muss halt alles Mögliche irgendwie können. Das ist jetzt praktisch so, das ist praktisch so die Art und Weise, wie ich das natürlich dann lebe, klar. Oder auch konservativ, ja, das heißt, ich bin jetzt nicht so der typische Slogan-Drescher, der jetzt halt dann immer nur rumunkt und halt sagt, wie mies er Sozialismus findet, sondern ich bin seit vielen, vielen Jahren verheiratet, ich habe zwei Kinder. Wir haben den kleinen Hund Mowgli, den meine Tochter unbedingt wollte. Also so ein super netter Bolonka-Hund. Ist sehr typisch. Ja, das heißt, Mädchen wollen irgendwann so einen eigenen Hund und dann sind sie plötzlich Teenager und haben dann nicht mehr so viel Interesse. Und es ist halt dann der Familienhund. Ja. Ja, wir leben in so einem typischen Haus haben auch die erweiterte Familie immer die ganze Zeit um uns herum. Ich habe meine Kinder halt mit aufgezogen von Anfang an. Also von den ganzen Windeln bis hin zu nachts nicht schlafen, weil sie mal krank sind. Mit denen die ganze Zeit rumgerannt, wenn sie anfangen zu laufen und so. Und halt immer dieser Kontakt. Das war mir natürlich auch ganz, ganz wichtig. Ja, und das heißt, ich bin jetzt nicht so der Slogan-Drescher gewesen, was konservativ anbetrifft. Aber ich habe natürlich dann immer versucht, diese Überzeugungen auch tatsächlich zu leben. Ich hatte jetzt am 19. Februar meinen Geburtstag. Also ich bin jetzt 39 und meine ganze Familie war hier. Also meine Familie, die von meiner Frau. Und wir sind alle zusammengewachsen über die Jahre. Also das ist so eine richtige Einheit geworden, wie man sich das wünschen würde. Und ohne mich und meine Frau Sonja und ohne die Kinder wären die Familien halt ja so auseinander. Also generell, es wäre alles so auseinandergedriftet. Das wäre alles so auseinandergedriftet. Und stattdessen sind wir halt eine richtige Einheit geworden. Und das kam letztendlich auch zustande, weil meine Frau Sonja damals im Urwald auf einer Biofarm meine Sendung hörte und dachte, der ist irgendwie anders. Da ist irgendwas wirklich Besonderes. Und wir kamen zusammen, wir passten zusammen, wir hatten das erste Kind und dann so kamen unsere Familien dann richtig wieder zusammen. Aber genau diese Firma von uns war der allergrößte Stressfaktor in meinem Leben. Ja, manche, die jetzt zuhören, wissen, wie das ist, wenn man eine Firma hat und Kinder hat gleichzeitig und so. Also natürlich mein hoher Respekt für alle, die sowas versuchen. Aber die Art von Firma, die wir machen, ist halt nochmal anders als jetzt viele andere Firmen da draußen. Ja, es basiert darauf, dass Menschen verstehen und mögen und unterstützen, was wir erforschen. Also diese oberkrassen Geheimnisse, die wir ergründen, die uralten Netzwerke, die wir aufgedeckt haben. Wie wir zeigen, dass man denken lernen muss wie ein Geheimdienstler. Ja, weil wir ansonsten nie wirklich weiterkommen. Die gewöhnlichen Schienen sind, so gesteuert. Auch die radikalen Schienen sind gesteuert. Auch die Verschwörungsideologie, die gängige, ist so stark gesteuert. Ich habe da ein ganzes Buch drüber gemacht. Also das ist mein vorletztes Buch. Ne? Nachrichtendienstlicher Einfluss auf Verschwörungsmedien. Und das war natürlich dann für mich auch im Laufe der Jahre natürlich immer schockierender, um zu sehen, wie stark alles kontrolliert ist hier im Westen. Ja, auch deine Lieblingsschienen. Wie gesagt, ich liebe diese konservative Linie mit Familien und dass man halt wirklich füreinander da ist und dass man alles füreinander tut. Also das liebe ich an dem Konservativen und viele andere lieben das auch, aber im politischen Sinne ist diese Schiene total gesteuert von den Imperien. So gesteuert. Bei uns, auch jetzt in meinem neuen Buch, wo ich dann halt aufgezeigt habe, wie das hier in der Bundesrepublik alles läuft, ja, und das ist so stark gesteuert. Und da kommt immer irgendein Millionär und ein Milliardär und irgendeine Firma und pusht wieder irgendeine Trendsache, um die Leute bei der Stange zu halten. Das heißt, ich musste auch im Laufe der Jahre immer diese massiven Enttäuschungen verarbeiten. Ja, das meine Lieblingsschienen. Dass meine Lieblingsschienen, dass die so unter Kontrolle stehen. Ja, wie ich gesagt habe, das Libertäre. Ja, es ist so wichtig, dass Leute auch sich mal was trauen und ein Unternehmen haben. Und dass Unternehmen halt möglichst frei agieren können und so weiter und so fort. Und dass man den Staat zurückdrängt und diese ganzen Regulierungen und Gesetze. Das ist meine Lieblingslinie. Das ist mein Freiheitsdrang. Und ich musste dann über die Jahre hinweg erfahren, wie CIA und Großkonzerne, vor allem im englischen Raum, wie da die hunderte Thinktanks geschaffen hatten zur Kontrolle über die libertäre Sphäre. Ja, ich musste dann rausfinden, wie verrückt ein Rand war und wie dann die Top-Firmen versucht hatten mit der Mont Pelerin Society und diesen ganzen, wie man versucht hat, das alles zu kontrollieren. Dann auch die Großfirmen, die Top-Firmen, ja, auch wie Koch Industries, was die alles bezahlen an Meinung und Politikern. Und wie man dann halt die nächsten Generationen an Libertären heranzüchtet und die halt einfach so unter Kontrolle hält. Und alles landet dann in diesem Trichter der Republicans da drüben. Ja, oder bei uns halt, bleibst halt bei der FDP hängen und bei der CDU, CSU. Alles aufgebaut in amerikanischen Geheimdienst und noch ältere Netzwerke. Ja, adlige Netzwerke, kirchliche Netzwerke. Ja, und diese Enttäuschungen werden halt natürlich dann tiefer, je besser man diese Sachen versteht. Ich meine, einerseits ist es für mich immer eine positive Sache gewesen, wenn ich gesagt habe, wow, ich habe wieder was aufgedeckt, ich habe wieder was verstanden, ich kann es weitervermitteln. Ich kann den Leuten das geben, was sie brauchen, um sich halt zu lösen aus diesem kontrollierten System. Aber es war halt immer, ja, es war halt für viele Leute draußen immer erstmal enttäuschend. Ja, wenn man halt merkte, okay, das wird jetzt nicht die große Revolution mit Ron Paul in Amerika und da gibt es jetzt auch keine richtig große Nachwuchsbewegung, die organisiert ist und so, sondern das ist halt da drüben auch gesteuert und bei uns ist es sowieso schwierig. Ja, also das war halt dann auch für mich natürlich im Laufe der Jahre halt natürlich dann belastend, ja, zu sehen, wie krass hier alles gesteuert ist. In meinen Lieblingsbereichen. Ja, das heißt, auch im sogenannten Verschwörungsbereich, ja, wenn man diesen nutzlosen Begriff verwenden möchte. Ja, das heißt, ich wollte immer die großen Geheimnisse aufdecken, ich wollte immer den Leuten den Weg zeigen aus dieser Misere heraus, ja, dass die Leute fit sind und mithalten können auf dieser geheimdienstlichen Ebene. Weil was sonst hat den Supermächten so viel Macht verschafft? Geheimdienste. Ja, nicht irgendwelche Slogans, nicht irgendwelche gewöhnlichen Ideologien. Es war geheimdienstliches Know-how. Und es war halt so eine Riesenenttäuschung im Laufe der Zeit zu sehen, wie gesteuert das alles ist. Dass die Geheimdienste der Briten das halt so richtig angefangen hatten nach der Französischen Revolution, dass man halt die großen Verschwörungsbücher geschrieben hat, Robinson, Baruel, Stark, und das waren halt Millionen Bestseller. Und dann haben halt die britischen Geheimdienste und die amerikanischen Geheimdienste das halt weitergeführt und haben dann halt, ja, die nächste Trendwelle geschaffen, halt mit diesem Blödsinn da über die Windmühlen von Zion, dass die halt alles übernommen hätten und so. Ja, und natürlich dann die massive Enttäuschung. Also ich war enttäuscht von Leuten da draußen, Aktivisten waren enttäuscht von mir. Ja, ich sollte einfach nur mich einreihen in diese üblichen Bahnen und so und halt dann einfach das publizieren, was die Leute hören wollten und damit wären die Leute draußen zufrieden gewesen. Ja. Und was habe ich nicht alles für negative Erfahrungen gemacht mit Leuten aus der Szene? Ich meine, ich habe hin und wieder mal versucht, halt mit Leuten hier zusammenzukommen, ob jetzt in Deutschland, in Amerika mit Infowars. Das war jedes Mal eine Katastrophe. Ja, und man hat auch gesehen, wie halt immer mehr Influencer kamen und in Teufelsküche kamen. Ja, unendliche Gerichtsverfahren und Ärger hier und Ärger da und dann streiten sich die Aktivisten untereinander und wollen sich alle gegenseitig verklagen und so. Und das hat sich für viele Leute halt zu einem totalen Albtraum entwickelt. Und es war mir auch immer wichtig, also mir und für meine Familie und für mein Business, dass ich halt mir keinen unnötigen Ärger einhandle. Ich meine, was ich mache, ist an sich natürlich sehr gefährlich, aber ich wollte nie irgendjemandem die Steilvorlage bieten. Ich wollte niemandem es einfach machen, ja, uns zu schaden. Es gibt tausend Wege, wie man sich selber schaden kann, ja. Wie man sich selber und seiner Familie schaden kann. Und das haben auch die letzten Jahre sehr deutlich gezeigt. Wie gesagt, ich habe natürlich meine Reibereien mit der Szene und ich wollte nie in einer Standardszene irgendwie hier eingesperrt sein und es gab natürlich auch diverse Feindschaften und Leute, die mich dann irgendwie total hassen und Leute, über die ich mich auch natürlich negativ geäußert habe. Ja, aber ich bin da nicht froh, wenn jemand auf so einer falschen Schiene da draußen gelandet ist und landet dann im Knast. Und dann sind noch Kinder im Spiel und sowas. Ja, das ist alles ziemlich übel. Ja, und einige da draußen, die jetzt zuhören, der eine oder andere hat uns mal besucht und kennt uns so ein bisschen und so, und ich bekam immer wieder den Hinweis, ich solle doch auf die Bremse treten. Aber das war nie möglich. Das war nie wirklich. Wir hatten unsere beiden Kinder auch immer sehr nahe an uns dran. Wir hätten es nie übers Herz gebracht, die in eine Krippe zu stecken, in so eine Vollbetreuung. Und das hat uns beruflich natürlich ausgebremst. Das war ein Risiko. Und wir waren jetzt auch nie natürlich so populär in irgendeiner Szene, weil wir eben den Leuten gesagt haben, wie es wirklich ist. Ja, auch wenn Leute mir gesagt haben, naja, dann bist du kein Libertärer und so, du bist kein Konservativer, du bist kein Patriot, du bist kein dies, kein das. Unsere Kinder sind jetzt 12 Jahre und 8. Also unser Mädchen Isabella ist jetzt 12 und so. Die sind gesund, haben gute Noten, sind populär, gut aussehend. Alles, was sie sich wünschen konnten. Ja, und ich meine, das ist wesentlich mehr als was ich damals hatte. Ja, also ich bin ein typisches Kind der Bundesrepublik. Das heißt, ich bin jetzt 39. Meine Elterngeneration war total zerstört eigentlich. Also emotional, psychisch total zerstört. Und ich sag, mein Vater versuchte nach außen immer halt das perfekte Bild zu präsentieren. Ja, der konservative Typ und Familienmensch und so, aber es war halt total dysfunktional. Es war total dysfunktional. Und dann, ja, und dann finde ich raus, oh, er ist ein paar Jahre als Kind aufgewachsen bei dem Obernazi Theo Benesch, der saß im Reichstag und war teilweise gesamtverantwortlich für die Publikation Der Stürmer. Ja, das heißt, meine Kinder hatten all diesen Stress nicht, meine Kinder haben all diese, hatten all diese Probleme nicht. Ja, die haben alles, was sie sich wünschen könnten. Ja, und ich dagegen bin ausgebrannt. Also ich bin nach so vielen Jahren einfach ziemlich, ziemlich fertig. Ich brauche Schlaftabletten, um zu schlafen und der Druck lässt einfach nicht nach. Das heißt, die Supermächte machen jetzt genau das, was ich vorher gesehen hatte. Sie bombardieren uns mit einer Krise nach der anderen. Sie managen dann die Meinungen, die dann halt eben kursieren. Und die haben so viele Möglichkeiten, uns zu treffen. Ja, die nächste Seuche, jetzt heißt es die Vogelgrippe oder halt dann diese Kamelseuche. Irgendwo kann man die nächste Pandemie auslösen und Sicherheitsexperten wie Ben Hodges schreiben darüber in diesem Buch Future War. Ja, der Ostblock trifft uns dann mit Covid-29, der neuen Seuche und Cyberattacken. Es gibt überall Sabotagenetzwerke und so. Und ich habe ja den Leuten gesagt, sie sollen sich nicht verrückt machen. Ja, die Supermächte arbeiten wirklich nur selten mit Megakrisen, weil sie anscheinend Angst davor haben. Ja, sie arbeiten lieber mit mittelgroßen Krisen und man trifft uns halt und dann wird alles wieder verlabert an Reaktionen und dann geht es halt wieder, dann geht es weiter mit der nächsten Krise und so. Also man weiß jetzt halt nicht genau, wie uns, also ich weiß natürlich genau, wie, was für Werkzeuge die Supermächte haben, aber ich habe keine Kristallkugel natürlich, ich kann jetzt nicht genau sagen, bei an welchem Timing sie exakt welches Werkzeug einsetzen. Ja. Und jedes Mal, wenn eine Krise passiert, wie jetzt mit Gas und den Kosten und der Inflation und halt Krieg, jedes Mal rennen die Leute halt dann los und wollen ihre Informationen von irgendeiner Standardquelle oder halt von ihrer Szene. Ja, und lassen, die einen lassen nichts kommen auf Amerika, die anderen lassen dann nichts kommen auf die Russen und rennen zu einer Demo schwingen so Slogans, aufgewärmte Slogans hier aus dem Vietnamkrieg. Wir wollen Frieden schaffen ohne Waffen, Amigo Home und so weiter. Ja, und überall pumpen die Russen ihr Geld rein, die Amerikaner ihr Geld rein, um halt einfach dann die Meinungen zu dominieren. Also ich bin richtig gehend in den Burnout reingelaufen, weil bei uns halt alles nur dann funktioniert, wenn ich arbeite wie ein Roboter. Ja, wenn ich mich um meine beiden Kinder kümmere, um Unterhaltung, um die Älteren in der Familie. Ja, das heißt, dann hat der eine das Problem, dann hat der eine mal jenes Problem und dann bin ich da natürlich da für denjenigen. Allen in meiner Familie konnte es gut gehen, indem es mir immer schlechter ging. Ja, das ist einfach die Situation. Die Leute da draußen machen immer mehr Cancel Culture. Wenn du nicht auf Linie bist, wirst du geblockt oder man macht sogar Aktivismus gegen dich. Ja, Leute wollen dich automatisch in eine Kategorie einteilen, weil praktisch jeder in diesen Standardkategorien steckt. Und meine Message ist, raus aus diesen Standardkategorien, das ist alles furchtbar kontrolliert, das ist ein Kartell der Supermächte und da gibt es uralte Netzwerke, die eigentlich die Aufklärung da vollzogen hatten, um halt den Imperialismus auf Vordermann zu bringen und die Supermächte stecken unter einer Decke und die haben gemeinsame Wurzeln. Und dann steckt man dich halt in die Kategorie. Oh, du bist ein Standardverschwörungsaktivist. Nein, bin ich nicht. Oh, du bist Amerika-hörig, du machst NATO-Propaganda. Nein, mache ich nicht. Wir wollten Rebellen sein mit unserer Firma, wir wollten uns anlegen mit den Imperien, wir wollten Menschen da draußen zusammenbringen, wir wollten auch arbeitstechnisch Partner finden und Verbündete in Deutschland und in den USA. Ja, Leute machen mir immer den Vorwurf, ja du, also ich meine, ich zitiere aus hunderten der besten Bücher, die jemals geschrieben wurden, von den besten Autoren, Dinge, die uns weiterbringen. Ich versuche halt kurz und knapp zu sagen, so und so und so ist das, ja, dass die Leute keine Zeit verplempern. Und dann wird mir vorgeworfen, ja, aber ich bin jetzt nicht zusammen mit Influencern, wir haben hier keine Talkrunden mit Influencern und ich interviewe jetzt nicht irgendwelche Gäste, ich interviewe jetzt nicht Maaßen mit seiner komischen Stiftung jetzt und so. Wird mir vorgeworfen, ich würde da zu wenig mit anderen Leuten irgendwie arbeiten. Mit wem denn bitte? Ja, soll ich Werbung machen für Maaßen? Soll ich jetzt irgendwie betteln, dass ich dann Geld kriege von Maaßens Stiftung? Ja, ich meine, glauben jetzt Leute da draußen, sie haben was Besseres gefunden als uns, weil er jetzt plötzlich Maaßen auftritt, der mit den USA so zusammengearbeitet hat, der beim Verfassungsschutz war? Ich konkurriere jetzt anscheinend mit Herrn Maaßen. Muss jetzt sagen, hey, aber ich mache bessere Sachen als er, ich habe bessere Antworten als er. Ja, und er triggert dann mal einfach mit so, triggert einfach mal mit so Tweets und ein paar Likes und so, triggert einfach mal das ganze Land und dann heißt es ja, er ist oberrechts und benutzt irgendwie die Sprache der Antisemiten und dann erklärt er dann tausendmal, nein, das ist ja nicht sein Ding. Er wird da unfair behandelt und kriegt dann diese ganze Aufmerksamkeit. Ja, dann kommt wieder irgendwo ein Millionär und sagt, er macht jetzt hier Broadcasting und dann kommt wieder so ein Medienprojekt aus Österreich, irgendwie mit Verbindungen zu hohen Kreisen und dann, ja, wir machen jetzt Politik, Fernsehen, wir bekämpfen jetzt die Linken und so. Ja, und mit all dem muss ich dann konkurrieren. Ich konkurriere mit Musikanten, ehemaligen Popmusikanten, die zum Influencer wurden. Und damit viral gingen, obwohl sie sich ihre Meinungen nur abgekupfert haben aus dem Internet. Also aus der eigenen Blase. Veganköche, also Leute, die bei den Massenmedien waren. Alle wollten dann ein Stück vom Kuchen. Ja, und pushen halt dann einfach nur so, ja, Russland wird uns retten oder Trump wird uns retten und blablabla. Tja, das ist der Druck, unter dem wir stehen seit so vielen Jahren. Ja, das heißt, wir sind zu schlau, um uns halt ständig strafbar zu machen oder irgendwie anderweitig hier uns angreifbar zu machen. Aber man kann uns natürlich einfach an den Rand drängen. Man kann uns überlagern mit halt Standard-Content. Ich hätte damals nie gedacht, also vor 10, 15 Jahren, nie gedacht, wie kontrolliert alles ist. Ich hätte nie damit gerechnet, dass Alex Jones von Infowars sich als Monster entpuppt in seinem Privatbereich und bei seiner Firma. Dass er dann eine Dauerwerbesendung machen wird für die Republicans und für die Russen. Ich hätte nie damit gerechnet, dass sein Publikum das akzeptiert. Dass sie das mit sich machen lassen. Das KGB-Regime, die sind da alle Ex-KGB da drüben. Und leben in Palästen und fangen Kriege an und haben sich dann helfen lassen, so lange von Amerika und Europa. Hätte ich nie gedacht. Ja, und dass Alex Jones dann privat Millionen einsackt und sich dann um Kopf und Kragen redet und zu 1,5 Milliarden Dollar Schadensersatz verurteilt wird. Ja, und hat es, die haben so versagt bei bestimmten Themen, die hätten auch bei anderen Themen verklagt werden können, rauf und runter. Ich wusste nicht, dass das zurückgeht auf die John Birch Society in Amerika und dass die so Establishment gesteuert war. Also, dass das Koch Industries damit reingebuttert hatte. Und man schuf dann die Verschwörungs-Bestsellerbücher, die Millionen-Bestseller und so, die dann einfach nur übersetzt wurden für den deutschen Markt und abgekupfert wurden. Ja, und das war dann unsere Verschwörungsmedienszene. Ja, dann mischt man halt noch teilweise halt richtigen Rechtsextremismus mit rein, auch komplett gesteuert über Geheimdienste. Und das war dann unsere Szene. Ja, und wehe, du weichst von diesen Dogmen ab, wehe, du weichst in irgendeiner Form ab. Wehe, du gräbst nach, wie das alles so hier für die Leute da so vorgefertigt wurde. Ein regelmäßiger Gast nach dem anderen von Alex Jones stellte sich als massive Enttäuschung heraus. Hier Ron Paul, bis heute vehement pro Russland und versucht das dann immer irgendwie zu verpacken, als ja, er ist anti-NATO, er ist anti-Imperialismus, aber Sie kennen das, wenn Sie meine Arbeit verfolgt haben. Massive Enttäuschung. Webster Tarplay, Rima Laibow. Und dann diese Enttäuschungen in Europa, hier in Deutschland. Also irgendwelche Influencer wollten uns in den Rechtsextremismus reinziehen. Leute wollten uns Verträge aufdrängen, uns bestehlen. Ein riesiger Stress für meine Frau und mich mit unserem kleinen Kind. Wir bekamen nie einen Strich Unterstützung durch Infowars. Und ich habe dann auch gesagt, ziemlich früh gesagt, Leute, das geht so in eine böse Richtung, das wird alles, das ist richtig übel bei Infowars, das kann mal richtig knallen. Und auch neue Leute bei denen wurden dann mitverklagt, wegen diesen Sandy Hook-Berichten. Owen Schroyer hatte dann eine neue Star, hatte ein 400.000-Dollar-Haus irgendwie gekauft auf Kredit, fuhr zwei Autos und landete vor Gericht und weiß dann seitdem nicht mehr, wie er die Anwaltskosten bezahlen soll. Das heißt, er arbeitet bei Infowars anscheinend immer noch und ja, und keine Ahnung, versucht halt dann irgendwie zu überleben. Ja, als großer neuer Star. Infowars versucht zu überleben. Und Ja, und dann kamen halt sich neue Stars auf wie Joe Rogan und machen dann 95% Unterhaltungsprogramm und ansonsten bringt man halt mal so einen politischen Gast rein. So viele neue Podcasts, was auch aus Deutschland gehört wird. Ja, also so viel Zeug, ein Ozean. Und die können alle immer so tun, oh, wir sind verbunden mit Trump oder mit der Republican Party oder mit Ted Cruz und da kommen Budgets und da kommen die Millionen rein von irgendwelchen Gönnern und wir sind so cool und wir sind die Counterculture und bei uns geht was und da läuft was. Und am Ende heißt es halt, wählt Republicans. That's it. Ja, also 2010, 2011 begann es ja bei uns halt die richtig neue Ära. Eigene Forschung. Ich wollte eigene Forschung, keine Abhängigkeiten. Ich wollte keine Verrückten mehr um mich rum haben. Ich wollte keine blöden Risiken eingehen. Keine. Einfach keinen Unfug mehr. Ja? Das war mein Ding und das habe ich auch konsequent so durchgezogen. Ich wollte den Leuten sagen, wie es wirklich ist, wie sie wirklich da halt eben aus diesem Gefängnis da rauskommen. Wir waren aber damit nie wirklich im Trend. Ja, wenn wir auch irgendwas aufdeckten, halt die Kontrolle über die libertäre Szene, dann hieß es, wir hassen euch jetzt, ihr seid keine Libertären mehr. Wir sind enttäuscht von euch. Das rechte Lager war enttäuscht von uns. Klassische Verschwörungsideologen waren bitter enttäuscht von uns. Und ich wusste genau, wie das funktioniert im Extremismus. Da ist so viel geheimdienstlich unterwandert, die finden dann Straftatbestände und du bist dann zigmal vor Gericht oder arbeitest dann irgendwann vielleicht für den Geheimdienst. Führungsfiguren in den Szenen sind oftmals so schrecklich, zerstritten, bösartig. 2015 kam dann die Flüchtlingskrise, 2016 der Trump-Hype und wir lagen wieder nicht im Trend. Das ging ja alles dann Richtung AfD und rechtsextrem und je rechter, desto besser und Trump wird uns dann auch alle retten und Putin auch noch. Und das war einfach dann das Ding. Ja, wir lagen nicht im Trend. Die AfD lag im Trend, neue Influencer lagen im Trend. Ja, komische Influencer, wo dann rauskam, ah, waren in der Nazi-Szene früher mit den krassen Nazi-Leuten unterwegs und da gab es Gerichtsprozesse früher und das war eine Trendwelle und irgendwann ist die Trendwelle dann vorbei und tot. So ein gewaltiger amerikanischer Einfluss und der russische Einfluss wurde dann auch immer stärker. Und die Russen können Leute bezahlen. Glauben Sie, diese KGB-Bratzen haben nicht genug Geld dafür? Was mit ihren Gazprom-Konzernen und anderen Konzernen und ihren 1000 Zwischenfirmen und jedes Mal werden bei Zwischenfirmen halt Gelder abgezweigt und das ist so viel Geld, um hier Meinung zu bezahlen. Man kann hier so viel Meinung bezahlen. Die Leute haben sich vereinnahmen lassen durch Republicans und die KGB-Russen. Und dann kam Corona. Ich analysierte das Ding von 20 Seiten aus. Ich hätte den Leuten sagen müssen, es gibt keinen leichten Ausweg. Ja, das hat irgendjemand losgelassen oder es hat sich entwickelt oder ist aus dem Labor raus. Es ist zu krass, um es zu ignorieren. Ja, und wenn jemand angegriffen hat, so würde man einen Angriff natürlich planen. Niemand wird jemals rausfinden, wer es war. Und man muss halt dann einfach diese Pandemie eindämmen. Es ist leider, wie es ist. Das wollten die Leute aber nicht hören. Die Corona-Maßnahmen waren wirtschaftlich natürlich die Hölle für Deutschland. Zig Leute waren beruflich eingeschränkt, hatten massive Sorgen. Auch auf uns hatte das Auswirkungen. Auch als Krisenjob. Manche kaufen natürlich dann ein, wenn jetzt eine Krise da ist, aber viele kauften halt eben dann nicht, weil sie sparen mussten. Sparen an ihrer Sicherheit. Produktionsketten kamen durcheinander, Containerlieferungen, ein Chaos für Produkte und Lieferzeiten. Und die Corona-Influencer drohten mit endlosen Lockdowns, dem Armageddon. Sie versprachen, sie könnten die Pandemie weglabern und die verzweifelten Menschen da draußen bewarfen diese Influencer mit Geld, mit Millionen. Millionen Euro sind verpufft. Und dann ergoss sich dann ein Hass auf uns, weil wir nicht mitzogen. Corona-Influencer bekamen dann Unmengen juristischen Ärger, illegale Demos, falsche Zertifikate ausgestellt, Rechtsextremismus, illegale Spendenpraktiken. Die haben sich einen riesigen Terror mit eingehandelt. Und viele Leute wollten von mir, dass ich mich an sowas beteilige. Dass ich Menschen mit Risikofaktoren erzähle, sie sollen sich der Krankheit aussetzen. dass ich mir tonnenweise juristischen Ärger einhandle. Wie hätte ich das meiner Familie vermitteln sollen? Hätte ich mich, ich sage es dann, oh sorry, heute kam wieder Anwaltspost, irgendwie die Staatsanwaltschaft. Ich habe jetzt das 10. Verfahren, leider. Hätte ich mit meiner Familie dann aus dem Land flüchten sollen, wie es viele getan haben, aus dem Influencer-Bereich, in irgendeine irre Kommune und dann und andere Corona- und Rechtsaktivisten bekommen dann nirgendwo mehr ein Bankkonto, kaum irgendjemand will mit ihnen Geschäfte machen. Und dann bleibt was? Esoterikprodukte bewerben auf Telegram, Wunderheilungszeugs, das nichts bringt. Ja, und dann kam die Ukraine-Krise und die Gaskrise und die Inflation. Auch wir als Krisenjob sind negativ beeinflusst. Es gab zwar eine stark erhöhte Nachfrage nach Generatoren, aber da ist die Marge recht winzig. Ansonsten mussten Leute stark sparen wegen den Kosten. Bei uns wurde auch immer alles teurer. An allen Ecken und Enden, überall schrumpfen Margen. Das heißt, wir können uns weniger Hilfe leisten, wir müssen mehr Aufgaben erledigen, wir haben mehr Arbeit, mehr Stress. Und dann soll ich mir anhören von Leuten, Putin sei der gute Held im Kampf gegen den linken Deep State und das Opfer. Ja, und ich soll mir dann Vorwürfe einhandeln, warum ich nicht so ein Standardzeug mache. Wir haben den Leuten da draußen so viele wichtige Sachen aufgezeigt. Wir haben so viele Geheimnisse hier aufgeklärt und Geheimoperationen aufgebrochen. Wir haben den Leuten genau gezeigt, worauf es ankommt, wenn sie ihren Willen durchsetzen wollen. Wir haben den Leuten genau gezeigt, welche Fallen sie vermeiden müssen. Genau die Fallen, in die alle möglichen Leute jetzt wieder und wieder und wieder reintappen. Sie wissen, wie sie uns unterstützen können. Sie gehen einfach zu shop.recenter.com. Sie kaufen bei uns ein oder sie spenden an uns. Wir freuen uns über jede einzelne Bestellung von jedem Kunden. Wir haben auch natürlich dann Stammkunden, die uns seit 10 Jahren oder länger kennen, die immer wieder bei uns einkaufen. Ja, also gerade ohne diese Leute gäbe es uns nicht. Da hätte es uns so nie gegeben. Wir hätten all diese Geheimnisse gar nie aufdröseln können. Und es ist so wichtig gewesen, diese Geheimnisse aufzuklären. Ja, weil wir uns ansonsten alle nur im Kreis drehen. Also, gehen Sie zu shop.recenter.com und holen Sie sich mein neues Buch, Das Kartell der Supermächte, Band 8, Bundesrepublik. Wie gesagt, hier haben wir eine wichtige Studie zu unserem Land, wie wir in diesem künstlichen Spannungsfeld der Supermächte stecken. Immer noch. Über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Ja, und wenn du versuchst, Russland stärker zu machen, wird damit nur die USA stärker. Und dieses Spannungsfeld bleibt bestehen und wir werden schwächer. Ja, genauso, wenn man jetzt einfach den USA hinterherläuft und so weiter und so fort, das macht die Situation auch nicht besser. Ja, das heißt, ich zeige hier auf, wie halt eben dann nach dem Krieg oder wie vor dem Krieg schon diese Geheimdienstnetzwerke hier aufgebaut wurden, auf deutschem Boden, ja, über US-Firmen, über uralte adlige Netzwerke, über die moderneren Anglo-Geheimdienste. Man konnte dann hier wirklich dann koordinierte Operationen machen mit Firmenagenten, mit modernen Geheimdienstagenten und mit Agenten dieser uralten Netzwerke. Das ist halt eine Besonderheit von Deutschland. Ja, das heißt, wären wir jetzt hier in Frankreich oder in der Türkei, wäre vieles anders, als es für uns hier in Deutschland ist. Aber man muss diese deutschen Besonderheiten kennen. Ansonsten läuft man in die Falle, dann kommt wieder irgendwelche Adligen und wollen die konservative Sphäre hier dominieren und sponsern hier wieder Sachen und so weiter und so fort. Ja. Das ist halt eine ganz, ganz bestimmte Eigenheit hier in Deutschland. Und wenn man diese Sachen hier auflistet, wenn man das aufdeckt, ja, dann kann man damit konservative Leute erreichen. Man kommt mit Konservativen zusammen, man kann eher mit liberalen Leuten zusammenkommen, man kann auch mit linkeren Leuten zusammenkommen und man kann eben feststellen, wie wir alle hier gefangen gehalten wurden in diesem System durch die zwei Supermächte. Also ich zeige dann auch hier in meinem Buch, ich zeige halt in meinem Buch, wie das dann halt, ja, dass wir halt ein Flickenteppich waren in Deutschland. Das heißt, es gab so viele Grafschaften und Fürstentümer und Mini-Königreiche, das war nie wirklich einheitlich. Ja, und selbst dann im sogenannten Deutschen Reich und in den Hohenzollern wollten sich die gewöhnlichen Adligen oder die anderen Adligen nicht unterwerfen. Sondern es gab hier überall Agenten und Spione, adlige Spione, die dann Geheimnisse verraten hatten an Britannien. Und sind Kriegsgegner dann. Und die Geheimnisse landeten wohl auch bei den Russen und Amerikanern. Deutschland verlor den Krieg. Und dann nach dem Ersten Weltkrieg gab es keine richtige Aufarbeitung von all dem, was passiert war. Ja, man hat nie aufgearbeitet, wer war jetzt wirklich ein Spion da fürs Ausland und so weiter und wie ist das alles hier passiert, sondern es kamen diese Dolchstoßlegenden aus der völkischen Bewegung, die total infiltriert war vom britischen Geheimdienst seit Jahrzehnten. Und dann hieß es dann, ja, die jüdische Weltverschwörung stecke hinter allem und der Adel sei gut, ja, und Britannien sei irgendwie unser Partner. Ja, so hat man das dann aufgezogen in einer Kampagne. Da war viel Aktivismus dabei, wie Leute halt heute auch Aktivismus betreiben. Ja, das heißt, man pumpt da Geld rein und legt fest, was die Talking Points sind und dann läuft das. Und so beeinflusst man dann die Menschen. Ja. Und so hat man dafür gesorgt, dass niemand auf einer geheimdienstlichen Ebene denkt, dass niemand das wirklich alles aufdröselt, dass es keine richtigen Konsequenzen gab. Und dann gingen die Adligen mit Verbindung zu Britannien in die NSDAP. Und zwar im richtig großen Stil. Diese hochgefährlichen Adligen waren dann auch überall im Militär, in der Rüstung, in der Nazi-Zeit. Immer wieder dieselben Verbindungen zu Britannien. Natürlich wurde dann einiges spioniert. Deutschland verlor natürlich dann den Krieg, Haus hoch. Es kam zur bedingungslosen, richtigen, vollen Kapitulation. Und dann wurde Deutschland neu aufgebaut. Das eine Deutschland von den Russen, das andere von den Amerikanern. Und bei dem Wiederaufbau verwendete man nicht nur jetzt den US-Militärgeheimdienst, den neuen, sondern es gab auch alte amerikanische Geheimdienststrukturen über die Firmen. Ja, und es gab auch immer noch uralte Netzwerke auf deutschem Boden. Ja, uralte Netzwerke, die ganze Zeit eigentlich gegen die Nazis gearbeitet hatten. Und ja, und dann wurden einfach bestimmte Personen hochgezogen für die Bundesrepublik. Also das ging auch viel zurück und auf John J. McCloy. Der hat dann halt Leute begnadigt und dann Vermögen zurückgegeben und dann gab es halt angeblich hier diese Oligarchen, denen angeblich das Geld gehört in Deutschland und die leiteten diese großen Firmen, bezahlten die neue Politik, alles schön unter Kontrolle. Das heißt, ich werte hier auch neue Studien aus von dem US-Militär selbst. Die schreiben über die Zeit von damals und geben sehr, sehr vieles zu. So, man kontrollierte dann die wichtigsten Politiker und das ganze System. Und man hatte einfach immer mehr Geld. Ja, keine Konkurrenz konnte da wirklich hochkommen. Es sei denn, man wollte es. Das heißt, oder es gab so ein Parteiprojekt wie die NPD, wo dann rauskam, der Gründer Adolf von Tadden war ein britischer Agent vom MI6. Ja. Alles total unter Kontrolle. Ja, du kannst halt mit gewöhnlichem Ideologiezeugs und du kannst mit einer Materialschlacht einfach da nicht mithalten. Du musst mithalten auf einer nachrichtendienstlich-geheimdienstlichen Ebene. Du musst die Geheimnisse aufdröseln können und das an die Öffentlichkeit bringen. Ansonsten hast du keine Chance. Ja, das heißt, die US-Agenten konnten hier machen, was sie wollten, konnten halt den ganzen Nazi-Widerstand halt ausräuchern. Man hatte auch eine weiße Liste mit Leuten, die teilweise schon im Krieg spioniert hatten für die Anglos. Und mit dieser weißen Liste schuf man dann halt eben die neue Bundesrepublik, ja, Konrad Adenauer, Theodor Heuss, Franz Josef Strauß, Kurt Schumacher, ja, manche Leute wurden halt eher wahrscheinlich geführt über die Briten, Willy Brandt über den Counterintelligence Corps, wahrscheinlich hat man diese Leute dann durchgereicht vom Militärgeheimdienst an die neue CIA, ja, das heißt, da braucht es keinen Schwurbelkäse, den man da irgendwie hier anführen muss. Und das war einfach nur saubere Geheimdienstarbeit, was damals stattfand. Ja, also eine riesige Säuberungsaktion, das heißt, bestimmte Nazis hat man halt dann beibehalten, aus ganz bestimmten Gründen. Es wurde alles halt zensiert, alles abgehört, das heißt, das ist ein Überwachungsapparat, der ist viel größer und viel krasser, als die meisten Leute es überhaupt ahnen. Ja, also alles kann irgendwie abgehört werden, mitgehört werden und trotzdem agieren Aktivisten so, als wäre das nicht der Fall. Ja, die Unzufriedensten, diejenigen, die es eigentlich besser wissen müssten, unterschätzen diesen Apparat. John J. McCloy, Hochkommissar für Deutschland. Super interessantes Kapitel in dem Buch. Also er war offiziell nie ausgebildet worden von einem Geheimdienst, war nie Mitglied eines Geheimdienstes, aber er war der absolute Geheimdienst-Crack. Er war als Anwalt auch verbunden mit Firmen, die verwickelt waren in Unterstützung für die Nazis lange Zeit. Ja, der Treibstoff, die Autos und Tetraethylblei für die deutsche Luftwaffe. Also man hatte Nazi-Deutschland ja richtig geholfen und selbst Hitler hat zugegeben, ohne diese Hilfe, amerikanische Hilfe auch beim Öl und so und dem ganzen Zeug, da hätte man den Krieg nicht führen können. Man hätte ihn verschieben müssen und man hätte gar keinen Krieg führen können. Da zitiere ich auch Hitler direkt. Ja. John J. McCloy war in solche Firmen verwickelt, wurde dann unser Hochkommissar und hat dann halt eben dafür gesorgt, dass halt diese komischen Firmen halt eben wieder hier auch hochkamen in Deutschland. Die Bayer AG, BASF, Höchst, BMW, Porsche, Flick, Thyssen, Opel, Krupp, Deutsche Bank, Volkswagen, Siemens, Degussa. Und all diese Firmen konnten natürlich dann auch die Politik bezahlen. Oder Aktivismus bezahlen. Ja? Dann zeige ich in dem Kapitel den Adel in der Bundesrepublik, also in höchsten Funktionen, ja, Außenminister, Justizminister, die ganzen Diplomaten. Und überall konnten die Adeligen halt eben noch aufpassen, dass alles so funktioniert, wie sie das wollen. Wie diese ganz alten Netzwerke das wollen. Ja, Richard von Weizsäcker, Schwerin, von Brauchitsch. Alle rumgemacht haben mit SPD, FDP, CDU. Ja, auch bei den Top-Konzernen natürlich dann, Top-Konzernen hier in Deutschland, überall Adlige, Manager, Aufpasser. Und niemand weiß von diesen alten Netzwerken, die ich aufdecken konnte. Niemand weiß, wie bedeutend das ist. Niemand weiß, dass das letztendlich in der Kern ist. Tja, und dann besorgten sich die DDR und die BRD gegenseitig den Druck, den sie brauchten. Das war ja am Anfang an schon eine riesige Invasionsarmee da drüben, eigentlich in der Ostzone. Und dann hieß es hier in der BRD, um Gottes Willen, wir können nicht hier die Deutschen einfach deutsch sein lassen. Amerika muss alles in Westdeutschland kontrollieren. Das ist ein riesiges Spy-Game und wir können doch nicht zulassen, dass Westdeutschland verloren geht. Ich zeige dann in dem Unterkapitel Moskaus Sabotagetruppen für die Bundesrepublik, also aus den neuesten Forschungen heraus, tausende Sondertruppen, um notfalls hier die Bundesrepublik lahmzulegen. Und solche Netzwerke gibt es bestimmt heute immer noch, auch im Bereich Cyber und Industrie. Also wird dann der Befehl gegeben, kann hier alles Mögliche lahmgelegt werden und das Einzige, was uns schützen kann eigentlich, ist die NSA, also Microsoft, weil ansonsten haben wir keinen richtigen eigenen Schutz. Tja, und dann muss ich mir anhören, ja, ihr seid ein Krisenshop, ihr wollt bloß Geld verdienen und ansonsten seid ihr treulose Gestalten und bla bla bla. Und in Wirklichkeit sind wir einfach so angreifbar wie kaum ein anderes Land auf der Welt. Naja, diese Sabotagetruppen, die können halt dann Anlagen lahmlegen, Politiker, Verwaltungsleute lahmlegen und Sachen in die Luft jagen. Tausende von denen gab es. Hier, Sabotagetruppen für die Bundeswehr. Brandneueste Waffen, alles drum und dran. Alles drum und dran. Ja, dann gibt es hier ein Spezialkapitel über die CDU, auch mit Le Cercle, diese alten katholischen Netzwerke. Ich meine, der ein oder andere hat immer gesagt, ihr seid katholische Agenten, weil ihr nicht über eine katholische Weltverschwörung redet. Nein, die katholische Kirche wurde ab einem gewissen Zeitraum halt vereinnahmt von halt diesen hohen Adligen, die auch die evangelische Kirche kontrollierten. Ja, irgendwann war Frankreich als Schutzmacht kaputt für den Vatikan Man übernahm halt dann, also die Briten und so, die Briten vor allem übernahmen dann den Vatikan. Und deswegen hatte man auch diese katholischen Orden weitergeführt und schuf dann auch neue, wie zum Beispiel Le Cercle. Also es geht halt Deutschland, Belgien, Frankreich, das geht auch in diesen Dutroux-Skandal mit rein. Das sind die gruseligsten Leute, die man sich vorstellen kann. Ja, und aus diesen Kreisen kommt jetzt wieder mehr Aktivismus. Also die finanzieren dann irgendwie neue Projekte von wegen, wir haben die Schnauze voll von links und wir wollen wieder konservativ und so. Also die können da auch neue Projekte schaffen, uns an den Rand drängen. Ja, dann die Bundeswehr. Die Bundeswehr. Von ganz, ganz wichtigen Adligen neu geschaffen unter Anweisung der adligen Briten. Total unterwandert natürlich von Anfang an und waren im Kalten Krieg natürlich stark begrenzt. Und nach dem Kalten Krieg wurde hier fast alles abgerissen. Also wir sind total wehrlos eigentlich, wir haben keine Munition. Rüstungsprojekte werden anscheinend sabotiert. Ja, das heißt, neue Projekte funktionieren nicht richtig. Ja. Deswegen ist halt Zivilschutz für die Leute so wichtig. Ja, dass sie auf sich selber halt eben achten können. Dann gibt es ein Kapitel über rechte Parteien und Parteiverbote in der Bundesrepublik, also wie gesteuert das eben auch alles war, ob jetzt diese SRP-Partei, die NPD, die DVU, also überall waren die Agenten da mit drin und deswegen, ja, muss man da halt so unglaublich aufpassen. Dann kommt ein großes Kapitel, gründete der britische Geheimdienst die AfD. Ja, es geht um den Baron von Finck. Dessen Großvater, der halt britische Kontakte hatte und die Bankhäuser und so, ja. Und das war halt einfach für die CDU, was ja halt in einer Forschung auch gezeigt wurde, das war dann für die CDU eigentlich genau das, was man wollte, dass sich so eine AfD bildet und dass sie dann viel zu weit rechts ist. Ja, ein Sammelbecken, wo man die Leute parken kann. Ja, also die Hürden, um die AfD zu verbieten, sind recht hoch. Aber die Hürden sind wesentlich niedriger, um die AfD zu führen, als ein Sammelbecken. Und das ist eben dann die große Gefahr. Und ich habe halt eben dann auch den Leuten immer gesagt, wenn sie irgendwie tätig sein wollen für die AfD, und es ist ja kaum jemand wirklich Mitglied oder will da irgendwie wirklich reingehen, dieses Stigma, man muss halt darauf achten, mit wem man es zu tun hat. Ja? Sind das von der Persönlichkeitsstruktur her normale Leute? Sind das anständige Leute? Was ist mit den Geheimdiensten in der AfD? Aber wir schließen damit halt fast nur auf taube Ohren im Laufe der Jahre. Wir haben immer wieder gesagt, worauf es ankommt, was wichtig ist, ja, und es hieß dann immer, haltet die Klappe, ihr seid keine Patrioten. Ja, die AfD wird durchmarschieren und dann kommt Papa Putin und Donald Trump und dann werden wir alle retten. Ja, das heißt, das müssen Sie sich mal vorstellen, ja, wie leicht das ist für das System. So ein Sammelbecken zu schaffen, am Laufen zu halten. Das heißt, man hat dann die ersten Führungsleute dann finanziert und so. Wie leicht es ist, hier so ein Sammelbecken zu schaffen. Und dann gibt es aus dem Sammelbecken so nichts mehr im konservativen Spektrum, im patriotischen Spektrum. Und schon nimmt man den Leuten wieder die Chance, die eigenen Interessen durchzusetzen. Schon hält man die Leute wieder gefangen. Ja, und dann auch in der Szene dann. Halt in der rechten Szene, du musst quasi rechtsextrem sein, du musst irgendwie halt Hitler toll finden und du musst irgendwie dies und jenes und wir jagen die linksjüdische Weltverschwörung, heißt es in den rechten Kreisen, und wenn du da nicht irgendwie auf Linie bist, dann bist du kein Patriot, dann bist du irgendwie der Feind. Ja, so war das dann. Und ich habe dann halt gleich nachher so ein Kapitel Ostverbindungen des rechten Lagers, also wie die Russen tatsächlich dann hier Leute bezahlt haben. Ja. Also dann fließen hier mal Zehntausende, fließen hier mal Zehntausende, hier mal Zehntausende. Da ist genug Gazprom-Geld da gewesen, um halt das rechte Lager bei uns zu finanzieren. Hier in Deutschland oder in Frankreich, in anderen Ländern auch. Ja, das ist halt wirklich ein riesen, riesen Problem, wenn deine sogenannten Deutschpatrioten halt dann hier so tief auf die Russen einsteigen. Das ist halt schon eine richtige Nummer, ja. Hier, Gloria von Thurn und Taxis. Mit der konkurriere ich jetzt auch. Das ist eine Influencerin jetzt. Gloria von Thurn und Taxis. Geht zu Julian Reichelt von der Ex-Bild. Ich konkurriere jetzt auch mit Julian Reichelt. weil er halt gegen links poltert, deswegen ist er jetzt cool und rettet uns und so weiter und so fort. Ich meine, dass die Bild-Zeitung früher das Hassobjekt war, das vergessen wir mal alles, ja, dass Springer Verlag und so, dass das alles halt Establishment war, Leute hinzuhalten, das vergessen wir jetzt einfach. Nein, Julian Reichelt ist jetzt cool und cooler als wir. Ja, und Gloria von Ton und Taxis spricht dann bei Julian Reichelt und was das Publikum halt hören will. Und man will dann die wichtigsten Leute zusammenbringen, Kardinal Gerhard Ludwig Müller, der macht dann auch irgendwie so Corona-Aktivismus. Und dann gibt es dieses TFP-Netzwerk zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum und dann die Oldenburger Adligen sind da noch mit drin. Ja, und dann gibt es halt irgendwie was Geld an Degussa, gab es dann ja irgendwie, und Degussa fördert dann bestimmte Medien und so. Und ach, es ist ein Albtraum, meine Damen und Herren. Es ist ein richtiger Albtraum. Ein Kapitel über den Verfassungsschutz, also eine sehr winzige Behörde, die uns eigentlich nicht wirklich schützen kann. Was alles schief läuft, ja, Chefs, die dann in den Osten übergegangen sind, andere ranghohe also Überläufe, Infiltrationen und so, also das ist halt schon wirklich ein ziemlicher Albtraum. Ja, aber Leute machen immer wieder die gleichen Fehler und lassen sich dann irgendwie rekrutieren vom Verfassungsschutz. Und der Verfassungsschutz lässt sich helfen von der NSA anscheinend indirekt, von den Amerikanern, von dem riesigen Apparat, der hier aufgebaut wurde. Das ist eben die Verwaltung dieses rechten Sammelbeckens hier. Es wird mit Ermittlungstricks hier gearbeitet, Sting Operations, also irgendwelche Agenten oder sowas sagen, wir haben eine große Nummer vor, eine ganz große Aktion und kommt zu uns, wir machen hier was richtig Krasses und dann, ja, und dann erfolgen die kompletten Verhaftungen und alle werden hier eingesammelt und die haben sich dann halt, die haben halt dann irgendwie 10, 20 Straftatbestände gesammelt und das ist halt alles ein Riesenfiasko dann. Ja, das ist, ich meine, wir haben immer wieder auch Kommentare bekommen von Leuten, die gesagt haben, danke Recenter, dass ihr uns so gut informiert habt, sonst wären wir vielleicht abgerutscht in extremistische Kreise. Ja, wenn Leute da hier reingesogen wurden. Dann zu Maaßen und seiner komischen Stiftung. Ja, finanziert er jetzt eine Tonne an YouTubern, die dann mit mir konkurrieren? Also jemand, der Präsident war vom Verfassungsschutz mit seiner Stiftung, könnte jetzt theoretisch Influencer hier finanzieren. Die kriegen dann ein paar Tausend im Monat oder was können alle ihre Rechnungen zahlen, bequem und kriegen das Geld frei Haus. Sie müssen halt nur im gewissen Rahmen dann diesen Aktivismus machen. Aha. Und ich konkurriere dann mit denen. Und ich kann nicht diese billigen Slogans dreschen. Ich kann nicht diese einfachen Antworten geben. Wir hassen links. Familien sind toll. Bla, 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 bla. Es ist alles so mies geworden und woke und bla. Ja? Und das sind tolle Projekte jetzt und wir interviewen jetzt 20 andere Leute aus unserem Netzwerk und mit dem Laberaktivismus werden wir gewinnen und so weiter und so fort. Ich konkurriere jetzt mit wer weiß wie vielen querbezahlten Influencern und ich konkurriere jetzt mit Maaßens Stiftung, wo dann irgendwie so ein Stahl-Tycoon mit drin sein soll und irgendwelche anderen Finanzgiganten, irgendwelche anderen Konzerne können da Geld reinstecken. Wer weiß, ob dann wieder, ob das dann halt so mit Spenden läuft und Konzernspenden oder was von der Steuer abgesetzt wird. Who knows? Ich muss damit dann konkurrieren. Mir dann anhören, oh, aber da läuft so viel bei denen. Das ist doch so toll, was die dann machen. Leute, ich kläre auf über geheime Strukturen, geheime Netzwerke. Ich decke Geheimoperationen auf. Okay? Das ist, was ich mache. Das ist, was ich am besten kann. Ja, und die wichtigen Mitglieder bei der Werteunion, also die haben dann halt Verbindungen zum Adel, Atlantikbrücke, American Council on Germany, Konrad Adenauer Stiftung. Hier, Konrad Adenauer Stiftung wurde 1955 gegründet unter Bruno Heck auf Schloss Eichholz. Heck war der Bundesgeschäftsführer der CDU und Heck war auch der Hauptansprechpartner der CIA bei der Einrichtung eines gemeinsamen Programmes zwischen CDU und CIA zur psychologischen Kriegsführung in Ostdeutschland. Wow. Tja. Dann noch ein Kapitel über Prometheus und Intermarium. Also seit der kommunistischen Revolution in Russland gab es ja viele, viele rechte Kreise in ganz Osteuropa, auch Exilrussen, Ukrainer und so. Und die fürchteten sich voll und ganz vor dem Kommunismus und erhofften sich dann Hilfe von den Briten und Amerikanern, bekamen dann so eine gewisse Hilfe, aber nur um sie hinzuhalten, nur um diese rechten Kreise zu sabotieren. Auch während der Nazi-Zeit. Ja, gab es dann halt so ukrainische Nazis und Dings und Bums und diese Gruppen wurden dann halt weiter gepflegt, dann auch von den Briten, aber es ging immer nur darum, anscheinend diese Gruppen halt als Sammelbecken zu missbrauchen und halt dafür zu sorgen, dass nichts wirklich Bedeutendes mit denen passiert. Ich habe hier ein Kapitel über die Geschichte der gesteuerten SPD, Frankfurter Schule als Zentrum des linken Denkens. Also das ist auch diese Frankfurter Schule, das ist keine jüdische Weltverschwörung dahinter. Auch wenn halt wichtiges Personal da halt eben jüdisch war. Man wollte das halt, weil es halt eben antifaschistisch ist und man sich auf diese Leute dann so verlassen konnte. Aber die Stricke zieht da eigentlich der US-Geheimdienst, die Briten. Ja, Herbert Marcuse und so hatte dann mit dem Geheimdienst zu tun. Theodor Adorno studierte in Oxford. Und so weiter und so weiter. Also, das ist alles hier so ein Programm gewesen, um halt einfach die linke Sphäre auch zu steuern. Ja, und als dann der Vietnamkrieg kam, ja, dann polemisierte die SPD, aber es war halt alles so designt, dass dabei nichts wirklich rauskommt. Hauptsache, die Leute hat man beschäftigt gehalten. Und viele verhätschelten dann eben Russland und genauso wird jetzt Russland verhätschelt von Aktivisten und dann irgendwann ist der Krieg vorbei und der ganze Protest erstirbt. Und dann kommt die nächste Krise. Dann habe ich hier ein Kapitel BRD-Infiltration durch den Ostblock. Also halt richtig krasse Sachen bis heute eigentlich. Das heißt, wir sind da voll und ganz von den Russen infiziert. Russland konnte Helmut Kohl erpressen wegen schwarzen Kassen. Das ist dann aufgeflogen. Dann beendeten Geheimverhandlungen die DDR. Und die Amerikaner haben dann gesagt, wir müssen das mitmanagen, wir müssen halt dafür sorgen, dass Russland nicht auseinanderbricht. Weil wir wollen keine 20 russischen Nachfolgestaaten, die alle irgendwie verrückt sind und Atomwaffen haben. Also wurden wir jetzt auch nicht wirklich unabhängig mit der Wende. Ja, das heißt, es gab einen Preis für die Wende und für den Verbleib in der NATO. Und dieser Preis war unglaublich hoch. Und dann hatten wir Gerhard Schröder, Gasgert und Gazprom. Schröder, auch so Leute wie Oskar Lafontaine, der ist immer die Nähe suchte zu Erich Honecker von der DDR. Und diese ganz, lauter so Politiker hatten wirklich gruselige Lebensläufe. Also immer links und linke Gruppen an der Uni und dann im Amt waren sie auch total links. Und die Wahrscheinlichkeit ist halt, dass die damals alle schon total überwacht wurden durch die Amerikaner und die Briten. Ja, nicht erst ab 2002, wie die NSA-Enthüllungen zeigten. Richtig krasse Überwachung. Ja, und dann hieß es halt von Amerikanern, ja, macht ruhig Geschäfte mit Gazprom. Macht es ruhig. Lasst Gazprom hier alles Mögliche aufkaufen und Gelder fließen hier hin und her, die für Spionage verwendet werden. Ja, alles okay. Alles okay. Mehr Pipelines, mehr Gas, ja, mehr Funny Money. Und dann werden wir halt, so wurden wir infiltriert und dann fliegt die Nord Stream Pipeline irgendwie in die Luft. Ja, und dann sollen wir dann rumrätseln, wer das jetzt dann halt gesprengt hat. Ja, und wir sollen dabei vergessen, dass die Amerikaner Russland wieder aufgebaut hatten nach 1991. Weil die Amerikaner brauchen einen Feind. Die NATO braucht einen Hauptfeind im Osten. Man hat ihn wieder aufgebaut. Und anscheinend hat sich dann Gerhard Schröder dafür benutzen lassen, ohne dass er das merkt. Und Angela Merkel auch. Die dachten, sie bringen halt die Ost und West zusammen, alles wird irgendwie besser und friedlicher. Und in Wirklichkeit wurde alles halt immer dann krasser und die Russen hatten dann die Möglichkeit, jetzt hier die Ukraine zu überfallen. Tja. Dann ein riesengroßes Kapitel über Merkels Missionen. Also anscheinend war sie eine Agentin hier für ältere Netzwerke, kirchliche Netzwerke, was auch in den Adelsbereich mit reinging. Also sie und ihr Vater vor allem, die waren halt dann mehr oder minder undercover. Dafür galten sie als besonders vertrauenswürdig. Sie wurde Kanzlerin und so weiter. gab diese geheimen Netzwerke auf DDR-Gebiet und in Polen, uralte Netzwerke. Auch Angelas Vorfahren sind halt dementsprechend hier interessant. So ist das gelaufen. Und dann lieferten wir deutsche Technik für die Russen. Wir durften unser eigenes Gas nicht fracken. Die großen Parteien wollten Eurasien, jetzt wollen die Rechten Eurasien. Und dann wandelte man die Grünen um von einer Pro-Russland-Partei in so eine pro-amerikanische Partei von Technokraten. Und niemand schnallt, dass, wie militärisch die Klimaforschung ist. Ich habe das auch zeigen können. Ich habe sogar einen Dokumentarfilm produziert und den auf online gestellt. Ja. Die Dinge sind so verlaufen, wie ich das vorhergesehen hatte, wie ich das vorhergesagt hatte. Ja, mit diesen ganzen Krisenherden und den ganzen Kriegsschauplätzen. Und jetzt kommt ein Ding nach dem anderen, wie ich das gesagt hatte. Mit China, mit Nordkorea, mit dem Iran. Ja, der Iran wurde jetzt ja irgendwie 84%iges angereichertes Uran gefunden. Das gibt jetzt natürlich mächtig Ärger, also haben die schon Atomwaffen gebaut und so weiter. Ja, Saudi-Arabien könnte gegen den Iran kämpfen, mit Israel auch im Boot. Der Krieg in der Ukraine kann sehr schnell eskalieren mit ABC-Waffen. Es können nordkoreanische Truppen herbeigeschafft werden. Ja, Putin hat jetzt eine Rede gehalten zur Lage der Nation und es wird jetzt dieser Atomwaffenbegrenzungsvertrag halt eben dann ausgesetzt. Das heißt, das ist einfach eine indirekte Drohung. Ja, es könnte halt dann nuklear werden. Im begrenzten Umfang oder auch chemisch und biologisch. Jetzt nicht unbedingt das krasseste Zeug, aber immerhin. Ja. Und ein Ding, eine Krise nach der anderen. Ja, wird uns dann als Deutsche natürlich dann auch wieder treffen. Und dann werden wieder die Meinungen gemanagt und dann tanzen wieder die Influencer, die fremdgesteuerten, fremdbezahlten Influencer, ja. So ist das, so ist die Situation. Man kann diese Probleme nicht weglabern. Mit diesen üblichen Slogans und mit den üblichen ideologischen Versatzstücken. Sondern man muss die Supermächte verstehen, man muss deren Geheimoperationen verstehen. Man muss deren gemeinsame Wurzeln verstehen. Man muss verstehen, wie die Revolutionen wirklich gelaufen sind. Und man kann, es gibt da keine Abkürzung zum Verständnis, indem man halt einfach irgendwelche gewöhnlichen Verschwörungsmedien konsumiert, wo es eh immer nur heißt, ja, die Windmühlen von Zion stecken hinter allem. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und wie gesagt, der Druck wächst natürlich und wächst und wächst und wächst. Und Druck macht die Leute halt eben dann fanatischer. Das heißt, wenn ihnen irgendjemand Rettung verspricht, Putin kann uns retten, Russengas und so, Trump oder der neue Ron DeSantis, der vielleicht jetzt bald ein Präsident wird in Amerika. Ja, verängstigte Leute werden fanatisch. Und dann heißt es wieder so und nicht anders. Das ist die Linie. Ja, und wenn jetzt jemand wie Reasoner oder was nicht auf Linie ist, dann will ich von denen nie mehr was hören. Ich hasse die und die sind sowieso nur bequem und wollen immer nur bequem ihre Sachen verkaufen und lassen den Rest der Bevölkerung im Stich. Ich meine, ich habe so viel geopfert, meine Damen und Herren, für meine Mitmenschen hier in Deutschland. Ich bin erhebliche Risiken eingegangen für die Leute hier. Und hatte nie einen Funken Ruhe, hatte nie einen Funken Entspannung. Wie gesagt, der Stresspegel steigt immer nur weiter und weiter und weiter. Und das ist die Situation, in der ich mich befinde. Also, das heißt, ich möchte den Leuten halt eben keine falschen Tatsachen vorspiegeln. Das heißt, ich möchte natürlich auch kommunizieren, ja, wenn meine Gesundheit den Bach runtergeht, wenn es bei uns halt einfach immer schwieriger und schwieriger wird. Ja, und deswegen, wie gesagt, deswegen, sie können jederzeit bei uns einkaufen, sie können jederzeit bei uns spenden, können es uns einfach einfacher machen. Dass wir einfach Aufgaben auslagern können. Ja, dass wir mal sagen können, okay, wir lassen das jetzt mal machen und solche Dinge. Dass wir einfach besser planen können, dass wir einfach, dass unser Stresspegel einfach sinkt. Also jede Bestellung hilft uns. Also das heißt, wir freuen uns über jede Bestellung, die reinkommt. Schauen Sie rein, shop.recenter.com. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.